Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Reds, hier und herzlich willkommen zur 182. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Lukas, und es ist Donnerstag, aber Jungs. Hä?
Inception.
Was machen wir hier?
Inception.
Ist doch, wir machen doch gar keine. Hä? Es ist Bye Week. Hä? Nein, Spaß beiseite. Ihr lieben Leute, ihr wisst, es ist auch nicht Donnerstag, es ist Montagabend. Joshua hat es in der letzten Folge angekündigt. Wir machen hier einmal Doppelstunde Podcast quasi, um euch auch am Donnerstag mit Cardinals News beziehungsweise leichten Review eigentlich mal begrüßen zu können. Aber jetzt habe ich erstmal genug gesammelt. Ich muss erstmal die anderen beiden Pappenheimer begrüßen und deswegen erstmal, Josh, alles klar?
Ja, danke. Es hat so ein bisschen was von Inception. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das Wort Doppelstunde benutzt hatte, war in der 12. Klasse. Aber ich respektiere, dass du dieses Wort benutzt hast. Immerhin bist du Studierender, ja, um es konform auszudrücken. Ja, ich weiß, danke für das Feuerwerk. Auch jetzt geht es mir immer noch prächtig und ich freue mich darauf, die Doppelstunde mit dir wahrzunehmen. Danke, Lukas.
Oh, ein Traum. Und ja, der Podcast-Papi, da müssen wir jetzt hoffentlich keinen Taschenrechner zücken, um das auszurechnen, wann er das letzte Mal das Wort Doppelstunde in den Mund genommen hat.
1969.
Moin, Dennis.
Was?
Joshua hat gesagt, du hättest das Wort Doppelstunde das letzte Mal 1960 in den Mund genommen.
Ich glaube, das hat er verstanden. Die Frage war, warum?
Exakt.
Er wollte dich eigentlich fragen, Entschuldigung, bist du verblödet oder bist du verblödet?
Hast du vielleicht einen an der Klatsche oder was?
Ja. Gut, aber Josh.
Ja.
Es war ja so, dass diese Special Episode ja quasi auf deiner Idee beruht. Deswegen würde ich sagen, übergebe ich mal kurz an dich. Erklär uns doch einfach mal, was wir jetzt hier die nächste Stunde genau besprechen wollen.
Die Frage ist ja erstmal, wie viel Zeit kriegen wir, wie viel Leben kriegen wir überhaupt mit der Folge rein? Wie ich uns kenne, wahrscheinlich 2 Stunden.
Kannst du vergessen, weil ich noch essen muss und schlafen muss.
Oh.
Jetzt hier. Rapotti.
Jetzt mal hier Buddha unter die Nutella und Buddha unter die Leberwurst, ja?
Kontext kommt sofort. Ich merke schon, wir haben Zeitdruck. Nein, ich hatte es ja letzte Woche angekündigt. Wir hatten in der Community gefragt, wenn ihr ein Thema habt, das ihr euch wünschen würdet, dass wir behandeln im Rahmen der Bye Week, im Sinne von, dass wir das in der Bye Week aufarbeiten können, im Rahmen von so einer Special-Folge, wenn man so will, dann würden wir das tun, wenn wir das Thema als angemessen erachten. Und es wurden zahlreiche, sage ich mal, Vorschläge an uns herangetragen, die alle so ein bisschen einen, sage ich mal, Grund zum Kern hatten. Und das war einfach nochmal jetzt zu resümieren, also jetzt den Status quo, sage ich mal, zu analysieren. Was war die Erwartungshaltung vor der Saison von uns? Und wie, sage ich mal, spiegelt die sich jetzt derzeit wieder? Haben sich die Erwartungen gerade über die ersten Wochen der Saison erfüllt? Ist es das, was wir erwartet haben, was wir uns erwünscht, was wir uns erhofft haben? Und werden dann auf Basis, darauf hin, sage ich mal, noch aufbauen und jetzt für die letzten Wochen, die noch da kommen, also die letzten 5 Spiele, wenn mich nicht alles trügen, oder 4 Spiele, dass wir für die einfach nochmal unsere Erwartungshaltung auch abstecken, dass wir schauen, was sollte das Ziel, was sollten die Erwartungen sein für den Rest der Saison, und sind es gegebenenfalls immer noch die, die wir am Anfang der Saison abgesteckt hatten. Und das werden wir einfach so ein bisschen heute vergleichen, ein bisschen resümieren. Wie Dennis sagt, wir werden das versuchen, so komprimiert wie möglich zu machen, aber wie ihr uns kennt, wir atmen gerne auch mal aus, aber Dennis zuliebe machen wir das natürlich so kompakt wie möglich. Ja, guck mal, da lächelt er mich schon an, da kriege ich Liebe von Dennis. Ja? Ach, guck dir dieses, Kolgate-Lächeln an.
Weißt du, der Spagat oder der Grat zwischen Hiebe und Liebe ist sehr schmal.
Ja, wir wünschen natürlich, was auch noch Teil vieler, sage ich mal, Vorschläge gewesen ist, die wir bekommen haben, dass wir unter anderem schon irgendwie so auf ein paar Needs im Roster tatsächlich auch eingehen. So ein bisschen Off-Season, sage ich mal, Preview so ungefähr machen, aber dafür fehlt uns schlichtweg die Zeit, dafür bräuchte es dann noch eine Folge und lieber rollen wir das Thema quasi von hinten auf mit den Erwartungen von vor der Saison, wo stehen wir gerade, wo wollen wir noch hin und dann gehen wir in die Off-Season, als dass wir jetzt schon mit der Off-Season anfangen, wo die Season noch nicht vorbei ist. Also deswegen, das kommt auf jeden Fall nicht zu kurz, das dauert halt einfach nur noch ein paar Wochen, also Übt euch in Geduld, die ihr das vorgeschlagen habt mit der Offseason. Der Content kommt in jedem Fall, ihr kennt uns. Aber heute geht's erstmal um die Erwartungen. Und ja, deswegen, das ist so der Kontext von der Folge.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ich gebe einmal kurz einen Überblick. Und zwar würde ich einfach nur einmal die Ergebnisse runterbeten, dass wir einmal so sehen, okay, welche Spiele hatten wir, gegen wen haben wir schon gespielt. Ja, würde ich einmal mal machen, um da einmal ganz schnell den Überblick zu bekommen. Woche 1 haben wir gespielt gegen die Washington Commanders und haben 16-20 verloren. In Woche 2 haben wir gegen die New York Giants zu Hause mit 28-31 verloren. Woche 3 gewinnen wir gegen die Dallas Cowboys 28-16. Im Oktober verlieren wir gegen die San Francisco 49ers 16-35, gegen die Cincinnati Bengals 20-34, gegen die Los Angeles Rams 9-26, gegen die Seattle Seahawks 10-20 und gegen die Baltimore Ravens 24-31. Dann kam das absolute Shutdown-Spiel bei den Cleveland Browns mit 0-27. Woche 10, Kylers Comeback, gewinnen wir mit 25-23, verlieren daraufhin in Houston mit 16-21 und gegen die Los Angeles Rams mit 14-37. Und Stand jetzt, Woche 13, der Sieg in Pittsburgh mit 24-10. Also, ich würde sagen, leicht achterbahnmäßig. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wo wir eigentlich herkommen. Und ich finde, Josh, du hast es sehr gut gesagt. Was waren unsere Erwartungen an diese Saison? Und ich glaube, wir haben ja alle gesagt, ja, wir so, ja, maximal 5 Siege, wenn überhaupt. Und wir haben jetzt, nach Woche 13, haben wir 3 auf dem Konto. Es könnte einer mehr sein. Also, wenn man mich fragt, das Spiel gegen die New York Giants darfst du niemals außer Hand geben, wo du da so hoch zur Pause führst. Aber hey, das war Woche 2, das ist schon ein ganz, ganz alter Hut, um einfach mal die Sache ein bisschen auf eine andere Ebene zu heben. Was hat sich alles verändert? Und ich finde, was sich sehr groß verändert hat, du hast jetzt ein Team, das in jedem Spiel, bis auf eine Ausnahme, kompetitiv wirkt, was für den Ball alles gibt, was versucht, alle Energie, die es hat, allen Effort und den kompletten Siegeswillen auch auf dem Spielfeld zu zeigen. Und da wird eigentlich auch nicht aufgegeben. Nein, es wird nicht eigentlich nicht aufgegeben, es wird nicht aufgegeben. Es wird gekämpft bis zur bitteren Minute. Und es gibt solche Spiele wie gegen die Pittsburgh Steelers, wo du durch den Fourth Down Stop ganz klar das Momentum switcht und da gut draus hervorkommst. Und es gab halt Spiele, wo das halt leider nicht geklappt hat, weil auf einer Seite des Balls es halt einfach nicht richtig lief. Aber das, was du bisher siehst und was alleine, um das nur einmal anzusprechen, die Adjustments, die von den Coaches gemacht werden, damit es besser wird. Also bei Cliff Kingsbury hat es ganz, ganz lange nicht funktioniert. Gar keine. Da kamen Adjustments, aber die haben halt einfach nicht funktioniert. Und dann sahst du wieder aus wie der Verein, der gestern in der Bild bloßgestellt wurde. Und diesmal ist das aber nicht so.
Ganz, ganz unabhängig von den Adjustments, die du gerade angesprochen hast, grenzt sich das für mich nochmal so ein bisschen von dem ersten Aspekt, das du angesprochen hast, nämlich dass das Team einfach spielt. Du spielst das Spiel zu Ende. Du gibst alles. Bis zur bitteren Minute, hast du gesagt, um dich zu zitieren. Und das war ja somit ein Ding, das wir zumindest voraussetzen konnten, was wir sehen wollten. Wie oft haben wir letztes Jahr bei Cliff Kingsbury in den Spielanalysen gesagt, wir hatten das Gefühl, die Spieler hatten einfach keinen Bock mehr. Ja, in dem Spiel gegen die Lions vor 2 Jahren. Die hatten einfach keinen Bock mehr in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit der Saison, wollte ich sagen. So oft waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, die können auch genauso gut nicht auf dem Platz stehen und die würden genauso gut spielen. Na? Und das ist ja etwas, was wir als Anspruch definiert haben für das, was wir von Jonathan Gannon und dem gesamten Coaching-Staff sehen wollen, unabhängig davon, dass der ganze Coaching-Staff ja sehr, sehr jung ist, was uns schon zu den Zweifeln auch geführt hat. Schaffen die das überhaupt? Teilweise trainiert ihr gerade Spieler, die sind älter als ihr. Könnt ihr, sage ich mal, diesem Team diese Kultur injizieren? Dankeschön. Und ganz offensichtlich schaffen sie es aber durch und durch, ja. Du hast die Spieler identifiziert, die tatsächlich Bock haben zu spielen. die sind deine Leader. Jonathan Gannon am Anfang der Saison, die Captain, für sich selbst ja und für das Team ja auch selbst bestimmt am Ende des Tages. Move, wo du gesagt hast, warum macht das der Head Coach? Aber ja klar, wenn weniger als 50% des vorherigen Rosters auf einmal zusammenfinden als Team, keiner kennt keinen, ja, weil man sagt, ne? So, dann macht das halt mal der Head Coach. Und das ist halt einfach so dieser eine Anspruch, den wir hatten im Sinne von die Kultur, sage ich mal, zu etablieren, die Jonathan Gannon gepredigt hat über die Offseason hinweg, von wegen hard-nosed Football, never give up Mentality und so weiter und so fort. Einfach wirklich dieses tough and gritty, dass du das halt auch auf dem Spielfeld siehst. Und ich finde, mit Ausnahme in dem Spiel gegen die Rams, wo auch Dennis Gardeck, wir hatten es angesprochen, gesagt hatte, ja, irgendwie, das war so das einzige Spiel bisher, wo wir wirklich sagen, so, da war die Energie an der Sideline auch extrem low und so weiter und so fort. Hast du halt einfach das Gefühl, dass das Team, obgleich du und egal welchen Gegner du spielst und obgleich du mit 30 Punkten oder mit 10 Punkten zurückliegst, du spielst den härtesten Football, den du spielen kannst. Natürlich immer in Relation zu dem Talent, das du auch selber auf den Platz bringst, in Relation dazu, wie verletzt du teilweise bist als Team. Also, ne, verletzungsbedingte Ausfälle etc. pp. Spielen unabhängig die Spieler, die da spielen, ob sie jetzt gut spielen oder nicht, halt eben harten Football. Und das ist einfach eine Erwartung gewesen von uns. Und es ist auch einfach schön zu sehen, dass du das durch eine Saison, von der jeder wusste, das wird nicht viel werden, und darauf kommen wir gleich auch noch, dass du das siehst, dass ich das implementieren kann, dass ich das installiere. Und das ist einfach wirklich schön zu sehen.
Stimme ich dir in allen Belangen zu. Es gibt auch, finde ich, das eine, was dieses Jahr so viel Spaß macht, und das ist halt einfach, dass du den Fortschritt siehst, von Woche zu Woche. Du siehst, dass da im Training was trainiert wird, dass du möglichst unangenehm für den anderen Gegner bist. Dass du das, was du trainiert hast, auf den Platz bringen kannst, dass du kompetitiv spielst. Und ich finde, wir haben ja nicht nur oft gesagt, wir wirken nicht so motiviert unter Cliff Kingsbury. Nein, es war ja sogar teilweise so, dass wir uns gefragt haben, heilige Scheiße, haben die mal ein Spiel von ihrem Gegner gesehen? Und, anderer Fun Fact, haben die überhaupt trainiert? Das wirkte so, als hätten die ganze Woche nur Eier geschaukelt. Und das ist halt auch nicht mehr der Fall. Du siehst die Spieler, wie sie da ihr Herzblut für jede Situation auf dem Feld geben. Und auch, du hast es gerade schon angeteasert, Josh, auch die Spieler, die du dazugeholt hast, wie ein Kaiser White, der ist sofort ein Leader gewesen. Und du hast auch im Spiel 1, als er gefehlt hat, gesehen, oh shit, die Lücke, die der hinterlassen hat, die ist extrem schwer zu füllen. Es ist halt einfach schön zu sehen, dass die Arizona Cardinals sich jetzt in die richtige Richtung entwickeln. Mit diesem neuen Coaching-Staff, mit dem neuen GM etc.
Ich wollte gerade sagen, bevor wir in den Punkt weitergehen, weil ich finde, das knüpft schon so ein Stück weit ans Roster-Building an und das würde uns zu Monty Austin fortbringen, hätte ich zunächst einmal eine Frage an Dennis. Dennis, wolltest du auch noch was zu dem Kulturaspekt sagen?
Ach, ihr lasst mich doch zu Wort kommen. Oh, nein, Spaß beiseite.
Ja, das. Josh, du kannst jetzt weitermachen.
Ich wollte gerade sagen, ich mag das ja, wenn man die Initiative ergreift und wenn du dich da zurücklehnst, deinen Weizen trinkst. Ich sag ja nicht. Nein, hau raus.
Ich trinke überhaupt keinen Weizen.
Mein Fehler. War das, ein Drecksack?
Das ist ein Pilgerstoff.
Entschuldigung, was? Hast du das aus deinem Adventskalender gezogen? Nee, du hast keinen Bier-Adventskalender dieses Jahr. Das habe ich gesehen. Ich verfolge dein Privatleben.
Das ist ein Bier-Adventskalender, was ich habe. Abgesehen davon, Pilgerstoff vergessen. Entschuldigung, heute heißt es Betthupferl.
Ah, und? Schmeckt?
Ja, aber deswegen muss ich auch gleich schlafen gehen. Nein, Spaß. Okay.
Also.
Wir wollten ja vor der Saison diesen Kulturwandel sehen und wir wollten ja aber auch sehen, dass sich die jungen Spieler entwickeln, dass die jungen Spieler halt die Rookies und auch die im zweiten Jahr jetzt da sind, Einsatzzeit bekommen. Das war ja in den früheren Jahren nicht unbedingt so der Fall. Gerade auf der Defense-Seite wurden die Rookies da gerne mal irgendwie außen vor gelassen.
Ja.
Und wir wollten halt auch der Rebuild-Situation geschuldet ja sehen, dass die auch eingesetzt werden, dass die auch ihre Erfahrungen machen dürfen, dass die ihre Fehler machen dürfen. Und das ist auch, glaube ich, ein Teil, warum dieser Kulturwandel funktioniert. Weil jeder Spieler die Chance bekommt, sich zu zeigen und auch Fehler machen darf. Na, also Irgendwann hat es so die Konsequenzen, Beispiel Marco Wilson, aber wie lange hat der sich versuchen dürfen?
Ja.
In anderen Saisons, in anderen Teams wäre der wahrscheinlich nach 2 Spielen raus gewesen aus dem Ding. Und also man versucht die Spieler erstmal zu scouten, sag ich mal, im Live-Modus. Und jeder bekommt seine Chance und der eine nutzt sie besser, der andere halt weniger.
Ja, da sind wir jetzt auch bei dem Roster-Building, wo ich angeknüpft hätte, was du eben gesagt hattest, Lukas. Danke dir, Dennis. Ich meine, unter Cliff Kingsbury hatten wir letztes Jahr von der gesamten Rookie-Class 24 Starts. Über 18 Spiele. 24 Starts von Rookie-Spielern. 24. Absolut unterirdisch. Das heißt, ein Rookie hat jedes Spiel gestartet und dann hat noch einer die Hälfte der Saison gemacht. Wir haben bisher, sind wir über 50 Starts. Über 50. Nein, mittlerweile wahrscheinlich sogar bei 60. Die genaue Zahl habe ich gerade nicht vor Augen. Die wird aber von Arizona Cardinals gestreckt. Die rufe ich mir nochmal vor Augen. Aber wir haben am Ende der Saison, wenn man, ne, und the trend is your friend, wenn man das Ganze hochprojectet, haben wir am Ende über 80 Rookie-Starter. Also 80 Rookie-Starts, ja, über die komplette Saison hinweg gehabt. Das ist das Vierfache von dem, was wir unter Cliff Kingsbury hatten. Das musst du dir vor Augen führen. Das ist Roster Building, das ist Development. Und das hatten wir, jetzt möchte man sagen, klar, gegen Ende bei Cliff Kingsbury ist das die eine Sache, aber das haben wir auch am Anfang nicht gesehen. Das haben wir zu keinem Zeitpunkt gesehen. Seitdem Cliff Kingsbury und Vance Joseph das Ding da geritten haben, haben wir das nicht einmal gesehen, dass Rookies konsequent eingesetzt worden sind. Und wer nochmal eine ganz praktische Erinnerungen daran braucht, wie viele Rookies bei uns spielen. Hier die Snapcons aus dem letzten Spiel. Paris Johnson, 100%. Elijah Higgins, 32%. Undrafted, sondern von den Dolphins geholt, übers Waiver war ja später. Emari DiMercado, 3%. Aber der hat schon diese Saison extrem viel gespielt, extrem viel, vielleicht nicht gestartet, doch während Connor raus war, auch gestartet. Aber der hat natürlich gestern nur 3% der Snaps gesehen. Danach war er raus. Keisha Clark, 100%. Ja, auch am Anfang 100% der Snaps gesehen, wurde dann gebencht, weil gesagt worden ist, hey, hier, Areas aufräumen, zack, danach kannst du wieder aufs Spielfeld, aufgeräumt, zack, wieder aufs Spielfeld. DeVard Wilson ist vor 3 Wochen zu uns gekommen. 100% der Snaps. Garrett Williams, 64% der Snaps. Dante Stills, 64% der Snaps. B.J. Ojulari, 46% der Snaps. Und Owen Papo sind mittlerweile, der bisher ausschließlich bei Special Teams gespielt hat, sieht seit letzter Woche auch eine geringe Anzahl defensiver Snaps. Der hat wahrscheinlich gestern im vierten Viertel Snaps gesehen. Ich hab's nicht ganz getrackt, aber kann ich mir gut vorstellen. Dann hast du noch Clayton Tune. Did not practice, obviously. Oder did not participate eher in dem Spiel. Blake Whitehart, der als inactive aufgelistet war. Und dann hast du natürlich noch Michael Wilson und Starling Thomas. Den 5. So, das sind deine Rookie-Class und die sind obviously verletzt momentan und auf der Injured-Reserve-Liste. Was heißt Injured-Reserve-Liste, aber sind verletzt. Das sind, oder wie viele waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Rookies, die wirklich kontinuierlich nicht nur Spiele für die starten, sondern auch einfach an dem Spielgeschehen teilhaben, die das Ergebnis mit beeinflussen, die partizipieren. Und wie oft haben wir gesagt, die spielen nicht nur, die spielen auch gut über weite Strecken. Klar, du erlaubst dir auch den ein oder anderen Blunder, aber aus Fehlern lernt man. Und gerade in der Saison jetzt, wo so viel um Evaluierungsprozesse geht, ist es halt unheimlich schön zu sehen, wie Dennis sagt, dass die so viel Spielzeit bekommen. Und das hat einfach komplett gefehlt. Das ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt im Rosterbuilding, der dir über die Jahre mit Steve Keim und jedem Coaching-Regime, das da installiert war, komplett gefehlt hat. Und es ist wirklich erfrischend, dass wir das, was wir an Erwartungen tatsächlich ja da diesbezüglich auch abgesteckt haben, sogar für mich in einem noch viel größeren Ausmaß sehen als erwartet, bin ich ehrlich, weil ich einfach so gebrandmarkt bin von dem, wie man mit Rookies umgegangen ist während der Cliff Kingsbury-Ära, also seitdem ich tatsächlich auch den Cardinals folge. Seit 2000 und was, 14, 15. Das habe ich bis dato noch nicht gesehen und es ist wirklich sehr erfrischend. Also die Zeichen stehen zumindest auf nachhaltigen Erfolg. Und das ist auf jeden Fall, sage ich mal, wirklich, also wir haben die Erwartung abgesteckt und für mich übertroffen bisher.
Da bin ich voll deiner Meinung. Ein sehr schönes Beispiel ist Garrett Williams, unser Cornerback. Er war verletzt. Lange Zeit. kam dann erst für das Woche 7-Spiel bei den Seattle Seahawks wieder rein. Und viele Experten, Draft-Experten vor allem haben gesagt, ah, bin mal gespannt, ob die Cardinals nicht da einen Hidden Gem gefunden haben. Und sein erstes Spiel in der NFL und er intercepted Geno Smith. Und da einfach nochmal, um das zu unterstreichen, die Arizona Cardinals haben in den vergangenen Jahren den Rookies, wenn sie kamen, nicht mal die Möglichkeit gegeben, sich so früh zu zeigen.
Ja.
Beziehungsweise dann sich auch so gut präsentieren lassen, weil wenn du nicht spielst, wie willst du dich gut präsentieren? Und dann hast du mal wirklich diese Möglichkeit, oder dann passiert es halt auch mal, dass der Rookie, der auch hoch gehandelt wurde, lange halt verletzt war, raus war, so in seine NFL-Karriere startet und bisher ein wirklich souveräner Spieler auf dem Feld ist.
Ja, und das heißt entweder, dass du Spieler tatsächlich auch langsam aber sicher da einsetzt, wo sie hingehören, oder einfach, dass die Spieler auch einfach unheimlich gut coachen. Musst du halt sagen. Du siehst das auch von Dante Stills. Und aber ein Spieler, der vielleicht nicht mehr offiziell als Rookie aufgelistet wird, aber für mich technically in seiner Rookie-Season ist Trey McBride. So wenig Snaps, wie er letztes Jahr gesehen hat, so viel Partizipation, wie er in den Spielen hatte. Und auch jetzt erst, sage ich mal, mit dem Abgang, beziehungsweise mit der Verletzung und jetzt ultimativ Abgang von Zach Ertz an Spielzeit bekommt, ist es technically seine Rookie-Season. Und alleine die Entwicklung von so einem Spieler wie Trey McBride zeigt halt einfach, wie unheimlich gut bisher unser Staff es vermag, Spieler zu coachen und Spielerentwicklung zu fördern. Also insofern unterm Strich bisher 1+ bei Player Development. Für mich. Kann man wieder gerne widersprechen, aber das Player ja. Und Dennis räumt sein Mikro ab. Dennis einfach komplett nicht auf der Linie. Der wollte einfach mal ganz kurz Frust ablassen.
Nein, aber ich will dir ja gar nicht widersprechen. Aber wo du gerade über Trey McBride sprichst, ich habe da die Woche jetzt eine Diskussion gelesen. Ich weiß nicht, ob man die schon führen sollte, ob man sie nicht führen sollte, ob der Zeitpunkt jetzt schon der richtige ist oder nicht. Ist Trey McBride auf dem Wege oder in der Lage, ein Elite-Wide Receiver zu werden? Fragezeichen.
Du meinst jetzt Tight End?
Na, natürlich. Ich wollte nur gucken, ob du zuhörst.
Natürlich höre ich dir zu. Ich höre dir immer zu. Manchmal vergesse ich nur Sachen recht sehr schnell.
Dennis, nur ganz kurz, wann steht denn der Positionswechsel zum Receiver an?
Naja, guck dir doch die Targets an. Der kriegt doch Targets wie Wide Receiver.
Das stimmt natürlich.
Travis Kelce auch und trotzdem ist er Tight End.
Es gibt halt einfach.
nerv mich nicht mit Fakten.
Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Er
receivt ja immer noch den Ball. Ich habe mich versprochen. Also von daher, aber ist er dann auf dem Wege zu einem Elite-Tight End? Fragezeichen?
Ganz ehrlich. Also, the trend is your friend. Wenn du den Trend folgst, dann ja. Projected, ja. Aber das Ding ist, schafft er es die Saison die Leistung bis zum Ende der Saison abzurufen. Also ich würde mich da jetzt noch nicht drauf festlegen wollen. Aber er tritt zumindest so auf die letzten Wochen, sagen wir so.
Und natürlich ist bis zur Elite der Liga immer noch the sky's the limit. Das ist noch sehr, sehr weit entfernt. Aber das, was du jetzt gerade von ihm siehst, ist ja der Anfang davon. Wenn er, und das ist es halt, genau.
Vermeintlich.
Vermeintlich, genau. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst, Josh. Wenn das nicht nur über die Saison jetzt zeigen kann, sondern das über mehrere Saisons aneinander anknüpfen kann, dann kannst du einen Case dafür machen. Aber dafür fehlt halt einfach noch auch einfach die Länge der Spiele oder die Länge der Saisons, die er für die Cardinals spielt.
Genau, und das ist ja auch mein Ansatz. Deswegen meinte ich auch, ob die Frage vielleicht schon zu früh in den Raum gestellt wurde, weil man sie jetzt schwer beantworten kann. Ja, weil, wie Joshua sagt, ist das der Anfang und es kann noch gesteigert werden. Vielleicht spielt er aber auch seit 2 Wochen über seinem Zenit.
Ob die Frage zum falschen Zeitpunkt gestellt ist, möchte ich, glaube ich, entkräften im Sinne von, nur weil die Antwort noch nicht klar ist, darf die Frage trotzdem gestellt werden. Und ich finde, die Frage ist insofern berechtigt, als als wenn du weißt für dich, dass der Kontext, der dem Ganzen unterliegt, erfordert, dass er noch sehr viel mehr Spiele auf dem Niveau spielt. Da kannst du die Frage meinetwegen jetzt auch schon stellen. Aber halt nur unter der Prämisse, dass du noch keinen ordentlichen Schluss darüber zulassen kannst, ob er jetzt, sag ich mal, auf dem Weg zu einem Elite-Talent ist oder nicht. Dasselbe gilt ja auch zum Beispiel für die Beurteilung von dem Coaching-Staff und von Monty Austinfort, ja. Lukas, hol dir Stift und Papier raus, weil jetzt kannst du direkt mal hier die Szene markieren, bei der du den Ausschnitt machen darfst. Pass auf. Football wird häufig mit Schach verglichen. Ja? Es ist immer ein Chess-Match zwischen Coaches, Left and Right, Adjustments links und rechts. Aber am Ende des Tages ist Football noch schachähnlicher als nur das Matchup zwischen Coaches, sondern gerade auch wenn du und die Leute, die sich gegebenenfalls ein bisschen mit Schach auskennen oder mal sich versucht haben, wirklich so tief in Schach reinzubuddeln. Football ist wie Schach. Football ist wie, wenn du neu mit Schach anfängst. Du wirst extrem viele Spiele am Anfang verlieren, wenn du lernst zu laufen im Schach, wenn du lernst zu spielen, wenn du lernst, die Dinger zu bewegen, ja? Wenn du lernst, das Spielfeld zu operieren. Wenn du lernst, dass die Dame nicht eingestellt werden darf, ja? Wenn du lernst, dass Schachmatt erst dann ist, wenn tatsächlich Schachmatt ist. Also, so viele Dinge gehören ja dazu. Das alles geht damit einher, dass du in Schach besser wirst. Du verlierst unheimlich viele Spiele. Ich habe 1500 Spiele gemacht, glaube ich, bisher. Und ich glaube, davon glaube ich, ich hatte davon anfangs, also mein Win-Loss-Ratio am Anfang gewesen ist, aber ich habe wesentlich mehr Spiele verloren als gewonnen. Warum? Weil ich habe ein neues Spiel gelernt. Ja, Schach ist hochkomplex, Schach ist hochkompliziert. Und in der Regel trittst du erstmal gegen Leute an, die besser sind als du. Ja, das sind die Karten jetzt quasi gerade. Du bist im Rebuilding-Prozess. Du hast First-Year-Head-Coach, du hast einen First-Year-General-Manager, der übrigens schon einen super Job macht, keine Frage. Aber du, in jedem Fall hast du einen First-Year-Roster. Du hast ein First-Year-Team. Das muss jetzt mal laufen, ja. Okay? Und du verlierst erstmal unheimlich viele Spiele, bevor du irgendwann das Spiel, von das sich Schach nennt, verstanden hast, ja. Bist du irgendwann aus dem theoretischen Teil, der, sage ich mal, zum Beispiel Openings im Schach vorgibt und so weiter, heraustreten kannst, ja, um wirklich Wissen in die Praxis einzubringen, ja, Tactics etc. Es gibt so viele erweiternde Strategien im Schach zum Beispiel, ne? Also unabhängig über Opening-Strategien und so weiter heraus, unabhängig darüber, über die Theorie hinaus, wie du eine Partie zu eröffnen hast und so weiter und so fort. Und das ist für mich genau dieselbe Situation wie auch gerade mit den Arizona Cardinals. Du musst erstmal, sage ich mal, dein Fundament schaffen, ja, dein theoretisches Wissen darüber, wie spielst du das Spiel überhaupt, welche Openings findest du gut, was ist deine Identität. Und dann kannst du darauf aufbauen, ja. Und dann kannst du mit Tactics anfangen. Und dann kannst du mit Advanced, was auch immer, anfangen, ja. Und irgendwann bist du an dem Punkt, an dem gewinnst du auch mehr Spiele im Idealfall. Also von daher, wer eine Analogie braucht zu dem Status, wo die Arizona Cardinals gerade stehen, das ist wie, als würdest du gerade in Schach einsteigen mit einem 100er Rating und du würdest nur auf die Fresse kriegen. Ist halt so.
Amen. Stimme ich dir vollkommen zu. Es zeigt ja auch einfach eine gewisse Art des Lernprozesses, um jetzt gerade den Schwenk zu den Arizona Cardinals zurückzumachen. Denn du siehst, wenn Fehler gemacht werden, ja, Fehler werden gemacht, weil, Joshua, du hast es gesagt, die Coaches sind First-Year-Coaches, unser Head-Coach ist ein First-Year-Head-Coach, da wird nicht alles glatt laufen. Wie denn auch? Dann wäre das ja alles zu schön, um wahr zu sein. Aber er macht die richtigen Schritte. Und da müssen Adjustments kommen, wenn es nicht läuft in der Halbzeit. Da müssen Probleme, die da sind, gesehen werden, erkannt werden, versucht werden, die zu lösen. Und wenn das nicht geht und das vielleicht dann ein Problem mit dem Spieler ist, dann muss dieser Spieler auch gehen. Denn niemand ist größer als die Franchise. Und der mögliche Erfolg der Franchise. Und ich finde, das ist etwas, was du jetzt gerade auch in Arizona ganz klar merkst. Wir reden Woche für Woche drüber, don't take it for granted, weil wenn du da so Wochen hast wie unser Och Marco, dann wirst du halt ganz klar sehen, man versucht's mit dir, du wirst nicht, weil du einen Snap scheiße gespielt hast, wirst du nicht gebencht, gecuttet oder sonst was, aber wenn du es halt nicht begreifst oder wenn du es halt nicht in der Lage bist, auf dem Feld umzusetzen, dann wird man gucken, wie man dich einsetzt und dann wirst du halt kein Starter mehr sein. Und das,
ja,
genau das ist jetzt halt gerade in Arizona los. Es findet dieses Umdenken statt. Es heißt nicht, oh ja, aber der hat letztes Jahr so gut gespielt oder ja, aber das haben wir immer so gespielt, deswegen muss das jetzt auch so laufen. Nein, sondern man versucht sich auch im Playbook und in ganz vielen weiteren Dingen neu zu erfinden. Und deswegen, wann, wenn nicht jetzt? Ja?
Wir hatten es in der Folge mit Nico an der Stelle nochmal schaut oder Nico ja besprochen. Du merkst in den Spielen ja auch, es werden Adjustments vorgenommen. Die sind teilweise dann einfach scheiße. Ist halt so. Ja? Du kannst ja einem ja nicht vorwerfen, dass sie nicht versuchen würden zu gewinnen. Die versuchen ja jedes Spiel zu gewinnen, sonst würden die Spieler auch nicht so hart spielen. Aber das ist halt etwas, das ist dieser Lernprozess. Das ist wie, ne, wenn du jetzt im Schach mehrere Partien spielen musst, um zu lernen, was funktioniert nicht so gut, ja, was passt in mein Konzept, was passt in meine Theorie, was nicht. Und das ist genau, sage ich mal, die Erwartungshaltung, und das wäre zumindest jetzt schon ein Punkt, den man auch, den ich mir über die kommenden Woche dann noch wünschen würde. Klar, die Ergebnisse werden am Ende für sich sprechen, aber etwas, das ich mir über die kommenden Jahre auch erwarte, ist einfach, dass du nicht wie Cliff Kingsbury versuchst, mit einem Läufer dich zu bewegen wie mit einem Springer. Ja, es funktioniert halt nicht, darfst du nicht. Das ist gegen die Regeln. Und das ist viel zu häufig passiert. Ja, Steve Keim, Cliff Kingsbury haben sich viel zu oft dabei erwischt, einfach, sie dachten, sie wären cleverer als jeder andere. Und haben versucht, das Spiel so zu spielen, wie sie wollen. Aber halt nicht nach den Regeln. Und das hat nicht funktioniert. Und das ist halt einfach, wenn du dem Skript nicht folgst, dann wirst du halt keinen Erfolg haben. Und wenn der Coaching-Staff weiter diese richtigen Schritte macht und wenn jeder nicht nur die Spieler evaluiert, sondern die evaluieren sie auch derzeit sich selbst, dann wird das Ganze nachhaltig sein, dann wirst du damit Erfolg haben, unabdinglich. Also du wirst dann Erfolg haben, ist halt so. Das kommt einfach damit, dass du das Spiel nach den Regeln spielst, dass du dich selbst evaluierst, dass du deine, und so weiter und so fort. Na, ihr wisst, alles, was wir gerade ausgeführt haben. Ja.
Was ich auch ganz groß finde, das fällt mir jetzt gerade nochmal so ein, jede Pressekonferenz nach den Spielen. Es wird nicht der Fehler bei einem Spieler gesucht. Sondern womit fängt Jonathan Gannon an, wenn man verloren hat und man sich wirklich, ja, sagen wir es einfach, wie es ist, wenn man sich dumm angestellt hat? Ja, it's on me. It's on me. Ich habe diese Woche nicht gut genug gearbeitet, deswegen konnten die Coaches unter mir nicht gut genug arbeiten und deswegen konnte das Team heute nicht gewinnen.
Ja.
Punkt. Da werden keine Ausflüchte gesucht, war, ja, hier und da, das hat nicht geklappt und der war angeschlagen und das, ja, nee, nix da. Es ist halt einfach schön zu sehen, dass man auch, ja, dass es halt einfach nicht nur erzählt wurde, als Monty Ossenford und Jonathan Gannon eingestellt wurden, von wegen, ja, wir wollen hier was etablieren, was funktioniert, wir möchten, ja, wir wollen, mir fällt gerade das Fachwort ein, aber mir fällt es gerade nicht ein. Wir möchten hier halt was Neues aufbauen, was funktioniert und was langfristig ist. Und wo man auch nicht nach der Pressekonferenz denkt, okay, das hat jetzt gar nichts gebracht, aber es wird halt einfach kein Spieler oder niemand wird für eine schlechte Leistung gefrontet oder an Pranger geführt oder sonst was. Es wird halt einfach gesagt, ja, hey, es fängt bei mir an und es hört dann beim Spieler irgendwann auf. Aber an erster Linie ist der Coaching-Staff schuld. Und das finde ich halt einfach, ist auch ein gewisses Zeichen von Größe, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, Dennis, ja?
Nee, alles gut, ich wollte nicht sagen.
Achso. Ich meine, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, wenn du als Vorbild vorangehst, dann werden die Spieler dem Vorbild A folgen und auch noch härter spielen. Und das ist halt einfach was einen guten Coach ausmacht. Und Jonathan Gannon nimmt die Rolle halt vollkommen ein, momentan. Ne? Unabhängig jetzt auch von den Spielergebnissen. Aber das bringt uns zum nächsten Punkt. Als wir projected haben, wie viele Siege und Niederlagen werden die Cardinals haben? Das ist, glaube ich, so ein Lieblingspunkt von Dennis auch. Was haben wir da alle gesagt? Wie viele Siege, wie viele Niederlagen? Ich glaube, der höchste von uns war bei 6 Siegen oder was? 5? Dennis, weißt du das noch?
Ich weiß es nicht mehr, aber der höchste von uns war bestimmt Lukas.
Ja, der optimistischste war eh der Lukas. Ich glaube, ja, du warst bei 3, Dennis, oder so, oder was?
Keine Ahnung, 3 oder 4, wenn du mich jetzt fragst, aber ich muss auch nicht mehr drauf schwören.
Ja, lass alle unsere Guesses einfach mal so, oder alle unsere Erwartungen in der Range von 3 bis 6 gewesen sein, okay? Und jetzt stehen wir bei 3. Ich meine, ja, gerade für uns, und ich war gerade für uns und auch für jeden anderen Fan, aber gerade für mich, der jedes Mal Montag die Folge moderieren muss, wenn wir Niederlagen eingesteckt haben und versuchen muss, so eine scheiß Niederlage zu verarbeiten. Na, Spaß beiseite, ist für uns genauso hart. Außer für Dennis. Dennis sieht das relativ emotionslos. Es ist immer schwierig, eine Niederlage einzustecken. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt schon so viele Siege, wie wir erwartet haben. Ich meine, was soll denn die Erwartungshaltung gewesen sein? Ich meine, so viele sagen, ich meine, allein die Storyline am Anfang der Saison, die Karten, als würden tanken wollen. Nee.
Die sind zu schlecht.
Die sind einfach so schlecht. Aber das sieht ja nicht einen Meter. Ne? Und dass wir nicht so viele Siege einfahren dieses Jahr, wegen den ganzen Schickschnack, den ganzen Evaluierungsprozess, dem ganzen, ich will nicht sagen minderwertigen Talent, aber dem ganzen jungen Talent, das wir auf dem Roster haben, ja. Dass wir deswegen nicht viele Siege diese Saison einfahren. Ich denke, das war uns allen bewusst. Das war auch jedem Fan bewusst. Jeden Fan, den du vorher gefragt hättest, jeder, der über 6 Siege hinausgegangen wäre, hätte ich erstmal eine Ohrfeige gegeben. Hätte ich gefragt, an welchem Wunderbaum hast du gezogen, da hätte ich gern auch was von, ja.
Naja, das Ding ist ja einfach, eigentlich, also, du sagst, ich sehe das emotionslos. Ich sehe es pragmatisch, nicht emotionslos. Weil wir sind im Rebuild und je mehr wir verlieren, desto bessere Draftpicks haben wir im nächsten Jahr. Oder je höher können wir picken. Und das ist halt für den Rebuild enorm wichtig, ne? Dass wir Zugriff auf den größtmöglichen Pool von guten Spielern haben. Und deswegen sehe ich das pragmatisch und sage, naja, haben wir halt wieder verloren. Hilft uns aber letztendlich in der nächsten Saison vielleicht weiter. Und das einzige Spiel, wo ich gerne gewonnen hätte, das wir nicht gewonnen haben, war halt das in Houston. Weil wenn man im Stadion ist, dann möchte man halt auch die eigene Mannschaft siegen sehen. Das war ja knapp vorbei, aber trotzdem nicht gewonnen. Und wie gesagt, ich sehe es einfach pragmatisch oder businessmäßig, oder wie du auch immer du das formulieren möchtest. Jede Niederlage, die wir jetzt haben, hilft uns für den Draft im nächsten Jahr. Und dann für die Zukunft auch.
Vor allem, wenn du das im Kontext mit der Spielerentwicklung, die wir zum Beginn der Folge erläutert haben, in Einklang bringst. Wenn du siehst, wie viele Snaps die spielen, wenn du siehst, wie die partizipieren, wenn du siehst, wie das Talent gefördert wird, dann hast du da besonders Bock drauf, wenn die Draftpicks hoch sind. Weil hohe Draftpicks, ich will nicht sagen, garantieren dir bessere Spieler, aber zumindest hast du die Auswahl, oder die Auswahl ist besser an Spielern, die du tatsächlich draften möchtest. Ja, also die Chancen stehen höher, dass du die Spieler bekommst, die du haben willst. Und dass Monty Ossenfort ein gutes Auge für Spieler hat, auch das lässt sich natürlich jetzt noch nicht generalisieren, hat er aber im ersten Draft schon mal ein Stück weit unter Beweis gestellt. Ne? Auch da, genauso wie mit Trey McBride, das musst du jetzt erstmal über mehrere Jahre machen, bis ich dich einen Draft-Guru nenne. Aber ne, du hast im ersten Draft das Potenzial gezeigt, dass du es kannst. Und insofern macht es halt einfach nur Bock jetzt schon auf den Draft und mit den besseren Draft-Picks, dass du noch mehr Talent akkumulieren kannst, dass du vor allem Spieler reinholst in das Team, die wie die Draft-Class dieses Jahr dann hoffentlich genauso Bock auf Football haben und genauso viele Snaps sehen und genauso partizipieren werden. Und darauf kommt es an.
Nochmal ergänzend dazu, die Rookies, die jetzt spielen, spielen ja nicht, weil sie Rookies sind und irgendjemand sagt, so, die müssen aber spielen, weil das Rookies sind und wir müssen die jetzt unbedingt einsetzen, sondern die spielen, weil sie sich halt auch über den Sommer halt entsprechend angeboten haben und weil sie jetzt auch zumindest stellenweise ihr Potenzial zeigen. Ne? Ja. Wenn sie wie eine dreibeinige Krücke laufen würden, dann würden sie auch keine Snaps sehen, egal ob sie Rookie sind oder ob sie nicht Rookie sind. Aber wie du gerade auch schon sagst, je höher du pickst ja nicht nur in der ersten Runde dann an 3, sondern auch in den darauffolgenden Runden pickst
genau,
du ja auch
genau.
So hoch. Und dann hast du halt immer noch den größtmöglichen Spielerpool zur Verfügung. Ja, wenn du jetzt in den Super Bowl reinkommst, verlierst, pickst du 31. Brauchst du dir im Grunde, klar machst du dir Gedanken drüber, aber im Grunde brauchst du dir keine großen Gedanken machen, weil 30 Leute vor dir gehen werden. Also du kannst dir irgendwann im unteren Regal mal angucken, so, wenn von denen noch was überbleibt, aber da musst du schon Plan A, B, C, D und F haben, um da vernünftig was zu machen. Und das brauchst du halt nicht, wenn du halt, aktuell sind wir auf Platz 3, da hast du halt, abgesehen von 2 Spielern, die freie Auswahl. In der ersten Runde.
Ja. Und wahrscheinlich auch das größtmögliche Talent, was du auswählen kannst, oder, ne?
So. Wie gesagt, es gibt Draft-Busts und so weiter, das möchtest du nicht voraussetzen. oder nicht ausschließen. Nur, dass du höher pickst, heißt nicht, ist kein Garant dafür, dass du am Ende des Tages den besseren Spieler hast. Häufig kommt es auch aufs Umfeld an und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich eben nochmal auch auf die Qualität einfach von Monty Ausenfort hingewiesen, die er wieder mal dann unter Beweis stellen muss, ja, dass du in der Lage dazu bist, kontinuierlich die Spieler zu draften, die dein Roster braucht, um das Ganze nachhaltig zu gestalten. Und das geht halt eben mit höheren Draftpicks, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, einfach weil du dir aussuchen darfst, welche Spieler du haben willst.
Ist ja auch immer ein Gambling, ne?
Ja, natürlich.
Du sagst ja, wie du gerade sagst, es kann ein Bass dazwischen sein, du weißt nicht, wie der funktioniert. Dazu kommt doch immer noch die körperliche Situation. Ich habe gestern gerade vom Bekannten gehört, ich weiß den Namen leider nicht, von einem jungen Teenager, Fußballspieler, der hochgehandelt wurde, der schon für 100 Millionen Verkauf, Ablöse gehandelt wurde, ja, und sich jetzt das komplette Knie zerschossen hat. Ob der überhaupt Profi wäre, steht auf dem anderen Blatt. Ne, also das kann dir bei jedem Draft-Pick natürlich auch passieren. Nur weil du hochpickst, heißt nicht, dass sie gesund bleiben.
Ja.
Es ist halt immer so ein bisschen Gambling, aber du natürlich versuchst du dich von vornherein in die bestmögliche Situation zu bringen. Und das Schlimmste für die Cardinals ist halt im Rebuild, dass du eine Durchschnittssaison spielst und irgendwo um Platz 15 picken musst.
Absolut richtig. Ich glaube auch einfach, wenn man realistisch ist, wir haben noch viele Needs. Sehr viele. Für jetzt kommenden Draft oder die kommende Free Agency sogar. Aber wo standen wir denn? Oder wo kommen wir her? Wir waren ein Team, was von Cliff Kingsbury übernommen wurde, was dann ja mal hoch geflogen ist. Da standen wir plötzlich mal 8-0. Dann hat sich ein Receiver gedacht, ah, umdrehen, muss ich mich nicht in der Endzone. Der Ball wird auch so intercepted. Dann ging es bergab und am Ende warst du der Schaukasten der NFL, weil du einfach so durchsichtig warst. Und du hattest Needs, aber diese Needs wurden halt auch einfach nicht bedient. Das hat mit Cliff Kingsbury nichts zu tun, das hat eher was mit Steve Keim an der Stelle zu tun. Und gerade die Needs, die jetzt aber bei den Cardinals aufploppen, sage ich mal, oder die ja klar ersichtlich werden, da kann man sich auch sicher sein, dass sie adressiert werden. Und das heißt jetzt nicht, dass man jeden Need im Draft schließen muss, nein, aber es werden so viele Spieler nach der Saison ohne Vertrag dastehen, die auch bei ihrem aktuellen Team vielleicht, warum auch immer, vielleicht ist das Geld nicht da, vielleicht ja, keine Ahnung, vielleicht liegt da sonst was, werden sie halt einfach von ihrem jetzigen Team nicht gehalten. Und da kannst du auch so viele gute Spieler, die Erfahrung mitbringen, akquirieren, wo die Arizona Cardinals auch, finde ich, jetzt wieder an, ja, ich nenne es jetzt mal, die sind interessanter geworden, auch für Spieler. Weil du siehst, da wird was Neues implementiert, dieses neue Coaching-Staff sieht aber auch, okay, wer hat Bock, wen können wir gebrauchen und wen nicht. Und keiner weiß ganz genau, ja gut, ich muss mich hier eh nicht anstrengen, ich spiele morgen eh, so nach dem Motto. Nein. Da geht's wirklich um den Starting-Job noch. Da wird gefightet bis zum Schluss. Auch im Training.
Ja, für mich ist Cliff Kingsbury mindestens 50% doch ganz schuld. Wer sich vor der Saison hinstellt und sagt, wir tun alles, um in den Heim-Super Bowl zu kommen, aber nicht das Spielermaterial von deinem GM bekommt, um das umzusetzen, der hat doch die Pfanne heiß.
Ja, ist richtig.
Also entweder hat er die Situation überhaupt nicht geblickt oder komplett falsch eingeschätzt, wobei das Gleiche ist. Oder er hat einfach sich nicht stark genug gemacht bei seinem GM und gesagt, Leute, ich brauche die und die Spieler, um auf den Positionen besser zu werden.
Ja, ich glaube, er war an der Stelle auch einfach zu romantisch und wollte vielleicht auch Spielern die Wünsche erfüllen, um Spieler, mit denen sie mal zusammengespielt haben, zu holen, anstatt vielleicht den Team-Effort an Stelle Nummer 1 zu setzen, um dann Spieler zu holen, die das Team wirklich direkt weiterbringen, so Plug-and-Play-mäßig.
Das Ding ist, irgendwann werden ja auch wir wieder in der Situation sein, wo wir Free-Agent-Signings machen werden. Das Problem war halt, wie gesagt, einfach nur, dass du bei Steve Keim über die Signings, die ja wirklich nicht schlecht gewesen sind auch, irgendwann einmal relativ top-heavy gewesen bist, einfach weil, wenn deine Veteranen ausgefallen sind, du kein junges Talent hattest, das entwickelt war, dass das spielbereit war. Und jetzt mal unter der Prämisse, dass alleine Devon Wilson und Keetrie Clark absolut nicht schlecht aussehen. Ja, einfach nur als Beispiele voranzuführen. Selbst wenn du zum Beispiel jetzt noch einen Veteran Cornerback holen solltest, in den kommenden, im kommenden Jahr vielleicht schon, vielleicht kommende beiden Jahre, ja, der dann natürlich, sage ich mal, einen der beiden obsolet werden lässt an der Stelle, solange er spielt, unabhängig davon, ob er gesetzt ist oder nicht. Aber du weißt zumindest, wir haben Devon Wilson oder wir haben Keetrie Clark in der Backpocket. Selbst wenn unser Veteran ausfällt, haben wir noch jemanden, der kann zumindest ein Stück weit kompensieren. Und das hattest du ja auch nicht. Das hattest du komplett nicht. Ja, allein die Defensive Rotation, die Defensive Line momentan, allein die Leistung ist doch sinnbildlich dafür, was wir alleine schon für eine Depth, sage ich mal, an Talent haben, die unser Coaching-Staff auch vermag einzusetzen. Ja, in der einen Woche sah es nicht gut aus jetzt. Ja, gegen die Rams, wo uns Kyron Williams komplett hops genommen hat, okay? Aber das war auch wirklich die erste Woche. Da war Kevin Strong wieder nicht dabei. Da hattest du kaum Rotational Guys. Die haben keine Pause bekommen und so weiter und so fort. Wir haben die ganzen Gründe angeführt. Manchmal bist du dann halt einfach den Umständen unterliegen, keine Frage. Aber für mich zählt da einfach, sage ich mal, so ein bisschen der Durchschnitt einfach. Und das eine schlechte Spiel kannst du jetzt nicht sinnbildlich anführen, genauso wie du das gute Spiel nicht anführen kannst. Aber alles in allem spielen die grundsolide. Du wirst nicht gekillt durch irgendwas. Und du lässt momentan den besten Spieler deines gegnerischen Teams dich nicht schlagen. Ja, gestern gegen Pittsburgh war es, am Sonntag, Entschuldigung, gegen Pittsburgh war es Najee Harris und Darren Warren. Ja, das haben wir ganz klar als kritisches Matchup analysiert. Und du hast die dich nicht schlagen lassen. Das hat gegen Kyron Williams anders ausgesehen die Woche davor. Wo du auch sagen kannst, ja, Kyron Williams oder halt Cooper Kupp oder Puka Nacua, wer ist da der beste Spieler? Weiß ja nicht, ob der Gameplay nicht auch einfach gewesen ist, stoppt den Pass und was vorne passiert, schauen wir mal, was wird. I don't know. War vielleicht die falsche Entscheidung, war vielleicht die richtige Entscheidung, sonst wärst du durch die Luft gekillt worden. Man weiß es nicht. Ne? Hätte Fahrradkette. Worauf ich hinaus will, ist, allein schon die Ausgangssituation jetzt gerade lässt zumindest Rückschluss darauf zu, dass das junge Talent, das dann später durch die Veteranen ergänzt wird, die wir dann noch über die Free Agents und so weiter, die Free Agent Signings oder etwaige Trades oder sowas reinbekommen, dass das spielbereit ist. Und dass wir nicht so top-heavy sind wie in Zeiten zu Cliff Kingsbury und Steve Keim. Und dass das halt einfach für einen nachhaltigeren Erfolg sorgt. Und unabhängig davon, ob du dir deinem Job sicher bist oder nicht, dass das ganze Team am Ende auf ein Ziel hinarbeitet. Und dass es nicht irgendwie eine eigene Vertragsverlängerung zu bekommen, sondern vielmehr als Franchise. Und wie gesagt, das, was an Kultur und Verantwortungsbewusstsein hier aufgebaut wird, dass du das als Team durchkriegst. Und ich glaube, das ist etwas, was du jetzt schon fühlst. Und wo ich gespannt bin halt auf die nächsten Jahre, bin ich ehrlich.
Was ich auch einfach schön finde, ist diese Emotionen, die man sieht. Gestern war es so, Emotionen von JG über Touchdowns oder nachher über den Sieg. Ich glaube, jeder hat gesehen, wie er in der Kabine steht mit einem Football in der Hand und diesen Siegesschrei da loslässt. Und wenn man in die Gesichter der Spieler guckt, die feiern das auch einfach, feiern sich, feiern den Sieg gegen die Steelers am Sonntag. Du siehst halt einfach, da ist eine ganz andere Mentalität hinter. Das Team ist vielmehr ein Team. Da, die haben richtig Lust, miteinander, füreinander auf dem Platz zu stehen und miteinander zu kämpfen oder ja, miteinander für den Sieg zu gehen oder auf den Sieg zu gehen dann. Aber das hat mir in den letzten Jahren auch gefehlt und es tut einfach gut, dass dieser Kulturwandel da jetzt vollzogen wird und ja, dass es in die richtige Richtung geht, wie ich finde.
Ja, um den berühmten Satz zu wiederholen, the trend is your friend.
Absolut richtig. Ich glaube, um mal an der Stelle einen kleinen Ausblick zu geben, wir haben jetzt uns gute 45 Minuten mit dem Rückblick auf die letzten 13 Wochen beschäftigt, um mal einen Ausblick zu geben. Oder habt ihr noch was zu
Ich würde es vielleicht ganz kurz resümieren.
Ja, gerne,
also,
mach mal.
Alles in allem, jede Erwartung, die wir abgesteckt haben, das Ergebnis der Spiele eingetreten. Die Implementation der Kultur, die Implementation von allem, was wir Jonathan Gannon wollten, dass er implementiert und Monty Ossenford implementiert. Die Position, die wir derweil für den Draft halten, um uns nachhaltig aufzustellen für die Zukunft, sehr gut. Also ich finde, unabhängig davon, dass Niederlagen immer frustrierend sind, kannst du der Saison und dem Verlauf bisher eigentlich, wenn du dem eine ganze Schulnote aufdrücken müsstest, Ich würde mal vorsichtig rangehen mit einer 1 minus, einfach weil, oder einer 2 plus, einfach weil, klar, Siege sind immer noch mal der beste Indikator für auch die positive Beurteilung von der Leistung. Wir haben eben zum Beispiel über die Adjustments gesprochen. Können ja sein, dass Adjustments vorgenommen werden, die dann aber teilweise scheiße sind, wie gesagt, ne? Du verlierst halt einfach unheimlich viel. Das macht für uns aus der Ferne die Beurteilung natürlich ein bisschen schwieriger und ein bisschen saurer. Aber ich kann dem ganzen guten Herzens sagen, so bisher, auch wenn die Saison wirklich anstrengend ist, jede Erwartung wurde erfüllt. Und auch hinsichtlich dessen, was kommt, bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch.
Ja, da kann ich dem oder dir auf jeden Fall beipflichten. Also die Zukunft ist bright, und damit meine ich jetzt nicht nur Trey McBride. Die Zukunft ist so schön. Also das hat man ja nicht kommen sehen, dass es in die coolen Bahnen geht. Also natürlich hat man immer davon geträumt, aber dass es jetzt so eintritt, ist halt der ganz andere Fall. Und ja, sky's the limit momentan. Das heißt jetzt nicht, dass wir nächstes Jahr um Super Bowl Ring spielen, nein. Aber die richtigen Schritte, um irgendwann mal die Möglichkeit zu haben, einen Playoff-Run zu starten, die richtigen und wichtigen Schritte werden jetzt gerade gemacht. Und das ist halt nicht etwas, was über, ja, 3, 4, 5 Tage oder Wochen aufgebaut wird, so wie bei Cliff Kingsbury häufig gedacht. Nein, das bildet sich über Jahre. Und genau das, genau auf dem Weg sind wir halt einfach gerade.
Ja, du wolltest einen Segway, glaube ich, machen, Lukas, zu den anderen 4 Spielen, die da noch kommen.
Genau. Es ist ja so, dass wir jetzt ganz lange eine Review hatten. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir aber auch einmal vorausschauen.
Während der Lukas gerade zur Tür geht und seinen Hund reinlässt.
Genau. Ando möchte nämlich auch seinen Senf noch dazugeben. Es ist so, wir haben in Woche 15 die 49ers. Nicht nur vor der Brust, sondern sie kommen nach Arizona ins State Farm Stadium. Dann haben wir in Woche 16 ein Spiel gegen die Chicago Bears, bei den Chicago Bears. In Woche 17 sind wir bei den Eagles zu Gast und in Woche 18 beenden wir die Saison im State Farm Stadium gegen die Seattle Seahawks. Und ich würde sagen, wir predikten zu Ende der Preview-Folge auch immer: Gentlemen, bitte gebt mir eure Tipps. Mit welchem Rekord gehen wir aus diesen Spielen raus?
Einfach eins, mal kurz. 1-3.
Ja, das unterschreibe ich.
Josh? Ja, bin ich auch.
Ja, ne?
Ja.
Also.
Sagst du mir auch, welches Spiel wir gewinnen, Josh?
Ja, das gegen die 49ers. Hä?
Ein guter Mann. Nein.
Danke, danke. Aber nein, ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Spiel gegen die Bears bei uns im Kalender der eine Win ist, den wir diese Saison noch mitnehmen.
Nein, sind wir uns nicht einig.
Ach.
Okay. Wir gewinnen gegen die Seegurken?
Nein, auch nicht. Wir gewinnen das Spiel in Philadelphia. Jonathan Gannon geht an seine alte Arbeitsstätte und
finde ich nice.
Coach die out.
Finde ich nice. Vor allem diese Woche kam ja der Artikel schon wieder raus. Philly Defensive Struggles nach der Performance gegen die 49ers. Und dann hing natürlich Jonathan Gannons Bild als Schlagzeile darüber im Sinne von fehlt er? Fragezeichen.
Aber das klingt auch nach einer übelsten Bildschlagzeile.
Das ist mir egal, das ist eine Schlagzeile.
Also, dann, das fände ich natürlich, die Story fände ich auch richtig geil. Aber da habe ich einfach die Bauchschmerzen, weil die Eagles für mich einfach das bessere Team sind, gerade gegen unsere Arizona Cardinals. Wir haben halt einfach einen Lack of Talent und.
Na gut.
Diesen Case kannst du bei allen 4 Spielen machen.
Ich wollte gerade sagen, also das Fass brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht aufmachen.
Aber stopp mal gerade.
Ja.
Die Bears.
Ah, da kannst du schon einen Case für bringen. Die haben eine Menge Signings auch gemacht. Die wollten eigentlich an einem de facto anderen Punkt stehen. Aber Justin Fields ist es halt nicht.
Nee. Und die Bears sind es halt einfach nicht. Das ist das nächste Ding.
Das ist ein anderes Ding. Aber gut, das sei dahingestellt. Darauf wollten wir ja gar nicht hinaus. Wir wollten ja jetzt nicht unsere Projections analysieren.
Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist gleich, was jetzt noch passiert, es ändert nichts an dem Resümee, was du eben gemacht hast, Josh. Es ist jetzt nochmal so, dass diese vier Wochen, die letzten vier Saisonwochen, die werden nochmal richtig knackig.
Natürlich. Weil
die Gegner aber auch stark sind. Und wie ihr gemerkt habt, wir gehen jetzt nicht davon aus, weil wir jetzt mit dem Sieg und mit dem Momentum in die Bye-Week gegangen sind, sagen wir jetzt nicht, ha, so, jetzt kommen wir aus der Bye-Week und dann zerschießen wir alle Gegner. Nein.
Das wäre auch ein bisschen hirnrissig, ne? Wir sind ja immer noch 3-10.
Richtig, wir sind immer noch 3-10.
Pass mal auf, die Cardinals machen sich jetzt die typischen Cardinals oder Arizona Sportclub Move, gewinnen die vier Spiele und hauen sich einen Draft kaputt.
Oh, das wäre dumm.
Ich weiß nicht, ob du dir den Draft kaputt hauen würdest. Ich meine, dann wäre einfach nur die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du die Spieler bekommst, die du tatsächlich haben willst. Aber unabhängig davon würde ich immer noch glauben, dass Monty Austin Ford eine gute Auswahl trifft.
Davon mal abgesehen. Ja, aber du willst ja keine
Durchschnittssaison. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was
du meinst. Dann wäre so ein typischer Arizona Sports-Team-Move. Jetzt noch mal die vier Spiele gewinnen.
Ja. Ja, aber ich meine, allein schon unsere Projections lassen ja, sage ich mal, den Rückschluss zu, dass wir immer noch bei demselben Kurs sind. Ich meine, nur eine Bye-Week ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass wir immer noch mit derselben Projection wie auch zum Anfang der Saison jetzt handhaben. Warum also jetzt zum Ende der Saison? Ich möchte einfach sehen, dass einfach alles, was in den ersten 13 Wochen so gelaufen ist, auch in den letzten vier reproduziert werden kann. Und damit meine ich vor allem, dass die Kultur weiterhin da ist, ja, dass die Bye-Week jetzt nicht wie zum Beispiel bei Cliff Kingsbury immer als Targetline für den Peak, sage ich mal, an Performance dient und danach geht's steil bergab. Ja, hatten wir ja auch über die vergangenen Jahre immer, dass du als Arizona Cardinals aus der Bye-Week gekommen bist und du hast dich gefragt, wer sind die? Verdienen die damit ihr Geld oder ist das eine Hobbymannschaft aus der Kreisliga C? Ja, weiß ich nicht. Dass du halt einfach tatsächlich weiter super physischen Football spielst, dass du dich beflügeln, aber nicht überflügeln lässt, jetzt von dem Sieg vor der Bye-Week, dass du halt einfach versuchst, so gut wie möglich das zu spielen, das du spielen kannst. Und dass du einfach, ich will einfach genau das sehen, was wir die ersten 14 Wochen gesehen haben. Ja, Niederlagen sind schwierig, aber die gehören dazu momentan. Wir hatten diese Schachreferenz, am Anfang verlierst du viele Spiele. Ja, ist halt so. Das ist ein Lernprozess. Ist frustrierend, aber gehört dazu. Das ist ganz natürlich. Ja, wenn du Skateboard fahren lernst, da fliegst du auch am Anfang hart auf die Fresse. Ja, und irgendwann hast du den Triple Ollie und Heelflip Kick, Tony Hawk Style, weißt du? So. Das gehört dazu. Also von daher, ich möchte einfach all das sehen, was wir in den ersten 50 Minuten aufgedröselt haben, in den letzten vier Wochen. Und dann freue ich mich unheimlich auf die Offseason. Ich freue mich auf jede Offseason-Folge, weil das ist ein super spannendes Thema. Wir sind ein super spannendes Franchise, finde ich. Ich habe
nicht
auch noch
nur für Punkt. Uns hier, das möchte ich ganz schnell bei dir ergänzen, wir sind nicht nur für uns hier total interessant, sondern auch für die drüben. Und deswegen meinte ich ja eben, wir sind halt auch für Veteranen viel interessanter geworden mit diesem ganzen Change, der jetzt gerade stattfindet.
Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, ne? Pump the Brakes. Wenn Veteranen zu Hause suchen, dann sind sie jetzt noch nicht in Arizona. So weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber
die Vorzeichen sind allerdings andere als während der Zeit mit Cliff und
ja, Vorzeichen, jetzt wenn du Vorzeichen sagst, habe ich Horoskope im Kopf und jetzt sag mir nicht, dass du Horoskopen vertraust.
Nö.
Ja.
Also 11 von 10 Veterans sehen am interessantesten, was auf dem Paycheck steht.
Ja. Genau. Ist richtig. Aber auch da sind die Cardinals in den nächsten Jahren ja ganz gut betucht, wenn man mal so guckt, was da noch an Geld ausschöpfbar ist.
Ja, aber das heißt ja nicht zugleich, dass du attraktiver für Veteranen geworden bist.
Das stimmt.
Ich will nur darauf hinaus, dass, also du weißt, was ich meine.
Ja. Genau.
Ja, ich habe noch einen ganz praktischen Punkt, wenn nicht gerade einer von euch noch was hat.
Hunger habe ich.
Ja, gut. Wir machen dann auch danach Schluss. Ich möchte einfach sehen, dass Kyler Murray sich weiterentwickelt in dem Scheme. Man hat es jetzt auch gegen Pittsburgh gesehen, das Timing war teilweise besser, das Footwork war besser, die Würfe waren wieder akkurater als vorher, auch wenn da wieder einige Pass-Deflections dabei waren, weil wir hatten angesprochen am Montag in der Folge, Hollywood Brown halt einfach teilweise absolut nicht dazu in der Lage ist, Separation zu generieren. Ja, funktioniert halt einfach nicht. Keine Ahnung warum. Fragt man sich, woran er die Legen hat. Ganz gleich möchte ich halt einfach sehen, dass Kyler weiter in dem Scheme ankommt, dass er ja, dem Trend einfach folgt. Jetzt gerade stehen wir 2-2 mit ihm. Und vielleicht ist ja irgendwo da noch ein Game drin. Vielleicht gewinnen wir auch Chicago und Philly. Man weiß es ja nicht. Vielleicht behalten ja sowohl Dennis als auch wir recht, Lukas. Aber dass du halt einfach Kylers Development weiter verfolgst, weiter siehst und dass er weiter in der Offense ankommt. Wir werden das Ganze natürlich auch in den Review-Folgen, wie auch die letzten Wochen, halt immer weiter behandeln und darauf im Auge haben, aber das würde ich mir halt einfach wünschen, dass du das siehst.
Ich möchte da sogar noch einen Punkt weitergehen. Ich möchte, dass du nach der Bye-Week mit einem Receiving-Core an den Start gehst, das in den Wochen nach der Bye-Week komplett ist. Also sprich, dass du auch Michael Wilson noch viel mehr evaluieren kannst, als du es bisher kannst, weil er ja jetzt, meine ich, die letzten 3 Wochen nicht gespielt hat. Und dann auch einfach mal siehst, was für einen Unterschied ein großer Receiver dir auch für deinen Quarterback einfach gibt. Und weil die ersten Spiele hat Michael Wilson ja echt gut ausgesehen. Und gerade diese Größe fehlt dir im Receiver-Raum halt jetzt einfach. Und ja, ich denke, wenn er für die letzten 4 Spiele zur Verfügung stehen wird, wird das der Offense auch ziemlich gut tun.
Definitiv. Und das knüpft auch wieder an den Punkt mit der Rookie-Class an und der Spielerentwicklung, den wir jetzt oftmals angesprochen haben heute.
Genau. Judy.
Ja, während Dennis sich die Rotze weiter hochzieht und endlich was zu essen zwischen die Kiemen bekommen möchte, Lukas, ich glaube, damit haben wir dann auch heute die Folge gepackt.
Genau, perfekt. Vielen Dank, Dennis, für deine Zeit, für die Doppelstunde mit uns. Und dir jetzt erstmal einen wohlverdienten Feierabend und guten Hunger und Schlaf nachher gut, denn wer ganz genau aufgepasst hat, es ist Montag, der 4. Dezember, wir nehmen gerade für euch die 2. Folge auf, die ja am Donnerstag gepublished wird. Und es ist jetzt 22.06 Uhr und wir machen jetzt Feierabend. Josh, auch vielen, vielen Dank dir. Und wir verabschieden uns damit für die nächsten, ja, 10 Tage. Denn wir hören uns dann erst am Montag, dem, ja, 18. Dezember wieder.
Nein.
Machst du?
Nein, wir haben die Preview. Wie kann
ich das machen? Ich war am 18. erst wieder da, aber
ist schon spät.
Am 14. bin ich nicht da, aber dann hören wir uns. Das war nicht ganz falsch. Wir drei hören uns erst am 18. wieder.
Genau, also und ja.
Technically haben auch wir 10 Tage frei, aber die Folge droppt natürlich dann eine Woche später, die neue.
Ja, richtig, genau. Ja.
Ah, alles so? Mathe. Taschenrechner brauchen wir nicht.
Gar nicht. Haben wir noch nie gebraucht. So. In diesem Sinne, Bird Gang, wir hören uns zur Review-Folge gegen die 49ers wieder.
Rise up, Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.